Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Wenn ihr, liebe HörerInnen, in der vergangenen Woche auf eine Folge von uns gewartet habt, dann würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr so aufmerksam seid und gemerkt habt, dass da keine Folge kam. Also wir sind jetzt leider ein bisschen aus unserem 2-Wochen-Rhythmus hinaus geraten aufgrund von Feiertag und Krankheit und überhaupt. Aber jetzt gibt's wieder eine Folge und das Schöne heute ist, dass wir einen Gast da haben, der heißt wie der Spitzname unseres Magazins.
Ja, und ich habe mir überlegt, ob wir das nicht schon mal erwähnt haben. Ich meine, dass wir das mal so ganz kurz eingeflochten haben in einem unserer Podcasts, so als Nebennotiz. Aber jetzt sagen wir es nochmal ganz offiziell am Anfang des Podcasts. Wir haben nämlich einen Spitznamen für unser Magazin. Wir nennen unser Magazin nämlich immer NELE als Abkürzung für Neues Lernen. Und jetzt können viele vielleicht schon darauf schließen, wer unser Gast ist. Es gibt nämlich eine NELE im Bereich des Corporate Learning, die ist mehr als keine Unbekannte.
Genau. Die Rede ist von NELE Graf, Professorin für Human Resources and Organizational Development an der Hochschule für Angewandtes Management und inzwischen auch Partnerin sowie Geschäftsführerin beim Unternehmen LernHacks.
Und wir treffen sie auch immer auf vielen Lernkongressen und Messen, die so übers Jahr verteilt stattfinden.
Ja, gerade erst auf der LearnTech haben wir uns gesehen. Und zuletzt auch davor auf der L&D Pro war das, ne? Im Herbst sind wir uns auch begegnet. Sie ist echt viel unterwegs und mit Vorträgen bereichert sie immer wieder die Lerncommunity.
Genau, und sie sagt ja auch von sich selbst, deswegen dürfen wir es, glaube ich, auch sagen, dass sie gerne mal provokante Thesen in den Raum stellt, immer mit dem Ziel, die L&D-Profession voranzubringen und mit der Zeit zu denken. Und genau darum geht es heute auch im Podcast. Die Frage, wo steht eigentlich L&D und wohin sollte sich die Profession entwickeln, damit sie zum einen noch wirksam ist und auch nicht untergeht. Und natürlich mit unserer konkreten Frage, wie schaffen wir das? Und vielleicht auch der Frage, kleiner Hinweis, heißt das alles vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr L&D?
Meine These ist, dass die nächste Transformation heißt von L&D zu Capability and Transformation oder Capability and Adaptation. Mhm. Das heißt, wir müssen zum einen uns fragen, welche Fähigkeiten schaffen Wert? Also nicht mehr nur individuell gucken, sondern auf die Organisation gucken. Welche schaffen wirklich Wert und wo investieren wir? Unsere ganze Wirksamkeitsdiskussion wird jetzt nochmal so dringend wie noch nie vorher, weil wir haben begrenzte Ressourcen, wir haben begrenzte Zeit. Wofür investieren wir die?
Und jetzt machen wir vielleicht einen noch größeren Cliffhanger. Wenn ihr nämlich wissen wollt, ob vielleicht künftig die Rolle von L&D sich so entwickeln wird, dass HR L&D zuarbeiten muss und nicht umgekehrt, dann hört jetzt rein. Ab ins Gespräch.
Gespräch.
Ich freue mich sehr, dass ich heute NELE Graf bei uns begrüßen darf, weil ich glaube, das darf ich verraten. Wir planen das schon sehr, sehr lange. Wir sehen uns immer mal wieder auf Events und sagen, jetzt machen wir aber bald mal einen Podcast zusammen. Und jetzt hat es endlich geklappt. Also herzlich willkommen, liebe NELE.
Danke, liebe Julia und liebe Christina. Endlich, nicht wahr?
Genau, und wir fangen auch mal ganz persönlich an. Wir schauen uns nämlich ja heute so den ganz groben Faden und großen Faden der L&D-Profession an. Und du bist eben eine Person, die uns auffällt, die sehr dafür brennt, die Profession immer weiterzuentwickeln. Und jetzt wäre erstmal die Frage an dich, wo kommt es eigentlich her? Also du bist ja sowohl als Professorin als auch als Geschäftsführerin von LernHacks für L&D verantwortlich. Woher kommt dieses Brennen für diese Profession? Was ist dein Antrieb, da immer weiter zu denken und weiterzuentwickeln?
Ganz salopp formuliert, ich will mich nicht langweilen. aber Spaß beiseite. Also natürlich, ich glaube, es passiert einfach so viel gerade im Bereich L&D. Und da wirklich mal zu schauen, was bringt die Zukunft, wie können wir uns besser aufstellen. Und gerade auch, was mir immer schon ein Bestreben war diese Balance zwischen der Menschenorientierung, also Menschen auch zu fördern in ihrer Beschäftigungsfähigkeit, aber auch den betriebswirtschaftlichen Komponente. Also das heißt, den Mehrwert wirklich für die Organisation zu bringen. Und da sehen wir gerade auch an den aktuellen Diskussionen, dass wir da manchmal noch nicht ganz so gut sind und es aber immer wichtiger wird. Und in der Balance sind wir noch nicht und dafür kämpfe ich.
Und wie das gelingen kann, da schauen wir gleich später nochmal drauf. Aber wir würden jetzt mal ganz, ganz vorne anfangen. Kannst du uns mal so einen kleinen Einblick geben, wie eigentlich die Historie war von L&D? Wann hat sich die Profession entwickelt? Ich glaube, wir können schon mal vorwegnehmen, es ist eher eine der jüngeren Disziplinen sozusagen in einer Organisation. Aber wie kam es denn dazu und was waren so die Grundideen, als es damals entstanden ist?
Ja, total gerne. Das hat jetzt fast so was Professorales von Vorlesung, aber
Ja, aber das wollen wir jetzt hören.
Ich
Aber
finde
das
es auch
ganze
wirklich.
Semester in 5 Minuten.
Ja, genau.
Das kriegen wir hin. Ich finde es auch wirklich wichtig zu verstehen, wo wir herkommen, weil es unsere Rolle ja auch geprägt hat. Und so L&D und damals hieß es ja wirklich ganz klassisch Personalentwicklung. Startete so in den 70er, 80er Jahren erst. Und da ging es eigentlich darum, Personal wirklich im klassischen Sinne zu entwickeln. Das heißt, das Unternehmen wusste, was ist das Problem? Man hat ein Training gemacht und dann hoffte man, dass die Mitarbeitenden bessere Leistungen hatten. Das heißt, es ging um Wissen vermitteln, es ging um die Koordination von klassischen Trainings in den 70er, 80er Jahren. Und wenn wir es messen wollten, dann gab es so KPIs und manche haben sie ehrlich gesagt immer noch, sowas wie Trainingsstunden oder Trainingstage oder Kosten pro Mitarbeitende für Training. So, das war so der Anfang, wo man merkt, okay, wenn wir in die Mitarbeitenden investieren, dann steigt hoffentlich die Leistung. Und dann so Mitte der 80er, so bis zu Anfang 2000, ging es dann plötzlich auch schon um strategische Personalentwicklung. Also man guckte sich noch mehr die Unternehmensstrategie an und fragte sich plötzlich, welche Kompetenzen braucht denn überhaupt das Unternehmen? Und es war so die Zeit der Kompetenzmodelle, die auf den Markt kamen, der Assessment Centers, weil man musste die Kompetenz ja auch irgendwie bewerten. Und das war so der Anfang von der Idee, dass Mitarbeitende wirklich eine strategische Ressource sind. Und wir sind da so von diesem tayloristischen, wir können Mitarbeitende austauschen, hin zu, das ist wirklich was, ein spannender Asset, den wir in unserer Organisation haben. Und dann sind wir 2000er, vielleicht könnt ihr euch auch noch daran erinnern, so langsam in das Thema Human Capital und Talent Management gekommen. Also da ging es dann um Digitalisierung, um Wissensarbeit. Und wir haben nicht nur Kompetenzmodelle gehabt, sondern wirklich Kompetenzmanagement hat angefangen. Wir haben viele Corporate Universities gesehen, die gegründet wurden, teilweise auch wieder eingestampft wurden. E-Learning. Also man hat verstanden, dass Mitarbeitende nicht nur eine strategische Ressource sind, sondern wirklich Träger von Wissen und Kompetenzen, die für Innovation und Erfolg relevant sind. Also man hat versucht, das nochmal, das Thema Kompetenzen zu professionalisieren. Und so seit 2015, Pi mal Daumen, bis eigentlich jetzt sind wir so in der transformationalen Personalentwicklung. Das sieht man ja auch an den Wörtern. Wir haben uns langsam entwickelt. Viele nennen sich nicht mehr Personalentwicklung, sondern Learning and Development. Das heißt, es geht darum, Lernen als kontinuierlichen Prozess zu verstehen im Arbeitskontext. Wir reden über Lernökosysteme, die wir gestalten wollen, dass wirklich Lernen immer auch möglich ist. Und wenn man das Ganze mal zusammenfasst, dann ist so diese Reihe von Mitarbeitende sollen gute Leistung bringen, zu wir entwickeln Kompetenzen, zu wir ermöglichen lebenslanges, kontinuierliches Lernen von Kompetenzen, aber auch von Einstellungen, Haltungen etc. Also, wir haben so schon ein paar Shifts hinter uns und die große Frage ist, was ist der nächste Shift?
Also, wenn du jetzt Stand aktuell zusammenfasst, würdest du sagen, wir heißen nicht mehr PE, sondern L&D. Und wir sehen den Menschen ein Stück weit im Ganzen plus die Strategie. Und dass die Entwicklung wird auch längerfristiger gedacht oder nachhaltiger, so könnte man es ungefähr zusammenfassen.
Genau, und dass wir Lernen durchaus so als, ganzheitlicher schon betrachten. Ja, deswegen auch Learning and Development, also auch immer wieder eine kontinuierliche Entwicklung. Genau.
Und was passiert jetzt? Nochmal ein Neustart oder du hast es so ein bisschen spannend anklingen lassen. Mhm. Einfach eine Weiterentwicklung. Was glaubst du, wie geht's weiter?
Ja, also lass uns vielleicht erstmal nochmal gucken, was passiert denn gerade eigentlich? Es ist ja eigentlich eine super spannende Zeit, die sowohl Angst macht, aber irgendwie auch ganz viel Potenzial enthält. Wir haben so schnelle Veränderungen wie noch nie zuvor. So viele, manche nennen es Krisen, manche nennen es auch einfach Situationen, die Anpassung erfordern. Wir hatten Covid, wir haben globale Thematiken, wir haben die Halbwertszeit von Skills ändert sich dramatisch. Wir haben KI natürlich nicht zu vergessen. Also es passiert wirklich viel gerade. Und da ist jetzt die Frage, was passiert als nächstes mit L&D? Und ich glaube, Peter Senge hat einen tollen Satz mal gebracht, der eigentlich schon sagt, wo es hingehen muss. Er hat gesagt, the only sustainable competitive advantage is an organization's ability to learn faster than the competition. Also grob übersetzt, die einzige wirkliche Wettbewerbsvorteil eine Organisation ist die Fähigkeit, schneller zu lernen als der Wettbewerb.
So. Und jetzt ist ja aber die Aussage von Peter Senge auch schon eine ganze Weile her. Ich weiß nicht, ich kann es nicht genau zuordnen, aber ich glaube in den 80ern schon, oder?
Ja, die ist, glaube ich, ein Tick neuer, aber ja. Achso. Aber er ist ja auch ein Vordenker, muss man sagen. Also die ja, genau. In der Wirtschaft malen etwas langsamer.
Gleichzeitig habe ich vorhin auch gedacht, als du gesagt hast, damals hat man dann die Trainingszeit gemessen. Und wenn ich so über viele Gespräche nachdenke, die wir geführt haben, auch über Lerncontrolling, dann ist das doch immer noch eine Zahl, die heute vielleicht nicht mehr Trainingszeit, sondern Lernzeit, weil man versucht so ein bisschen stärker, nicht nur dieses, man schickt jemanden zum Training und nur das misst man. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, da sind doch einige Herausforderungen, die jetzt nochmal an Gewicht zugenommen haben und auch, wie du sagst, es sind einfach, der Wandel ist einfach noch schneller geworden, unter anderem durch KI, aber auch durch andere eben Faktoren. Aber die Herausforderungen sind irgendwie immer noch ähnlich. Kommt mir das jetzt nur so vor, oder würdest du sagen, ja, das hat jetzt an Tempo, an Geschwindigkeit zugenommen, aber wir haben immer noch nicht die wirklichen Herausforderungen gelöst?
Wir haben die überhaupt noch nicht gelöst. Also wenn wir uns genau das angucken, was du dir gerade sagst mit Lernzeit und Co. Wir sind immer noch in der letzten Etappe eigentlich verhaftet in diesem Lernen auf Individualsicht gesehen. Und wir versuchen immer noch jetzt mit KI zwar inzwischen besser und irgendwie strukturierter, wenn es möglich ist, aber das ganze Thema eben halt individuelles, individualisierte Lernpfade etc. Ich glaube, und wir kommen eben halt immer noch aus diesem, was soll jeder Einzelne lernen und wie lernt das, und eigentlich nicht aus der neuen Denke. Und ich mache mal die Denke klar, ich würde L&D wieder umbenennen. Ihr hattet mich ja gefragt, wie sollte es denn heißen? Also wir kommen von Personalentwicklung, wir entwickeln Personal, zu Learning and Development. Wir gucken uns an, wie kontinuierliches Lernen ist. Und meine These ist, dass die nächste Transformation heißt von L&D zu Capability and Transformation oder Capability and Adaptation. Das heißt, wir müssen zum einen uns fragen, welche Fähigkeiten schaffen Wert? Also nicht mehr nur individuell gucken, sondern auf die Organisation gucken. Welche schaffen wirklich Wert und wo investieren wir? Unsere ganze Wirksamkeitsdiskussion, und die führen wir schon seit 20 Jahren, wird jetzt nochmal so dringend wie noch nie vorher. Weil wir haben begrenzte Ressourcen, wir haben begrenzte Zeit. Wofür investieren wir die? Und das wissen wir häufig nicht, sondern kippen quasi doch immer noch sehr willkürlich häufig aus. Und wir müssen, und das zeigt auch schon das, was ich gerade gesagt habe, wir müssen die Systemebene ändern. Also wir gucken uns nicht mehr die Individuen an, sondern wir gucken uns die Organisation an. Was bringt organisationale Leistungsfähigkeit? Das ist das Entscheidende. Und jetzt könnt ihr sagen, auch aus euren Erfahrungen, wie stehen wir denn schon da? Und Peter Senge hat es schon vor langer Zeit gesagt, aber ich glaube, jetzt erst ist in den meisten Organisationen angekommen, wenn überhaupt schon, dass wir unsere Perspektive ändern müssen. Und zwar weg von dem Einzelnen hin wirklich zur Organisation.
Würdest du denn sagen, dass, wir nennen es jetzt mal noch L&D oder wir müssen es dann wie C&T künftig nennen?
Genau.
dass die Mitarbeitenden in den Organisationen in dem Bereich C&T oder L&D denn diese Chance tatsächlich nochmal bekommen, weil ich habe so den Eindruck, eben, wir sprechen schon so lange von der Wirksamkeit und den Herausforderungen dazu. Das wäre jetzt dann nochmal ein Stück weit ein Neustart und wo man eben auch, oder ein Systemstart ja sozusagen. Meinst du denn, dass die bisherige Arbeit dazu führt, dass dann tatsächlich L&D diese Chance auch bekommt innerhalb vom Unternehmen? Weil der Druck ist ja schon sehr hoch im Moment.
Also, wir sehen tatsächlich, dass andere Abteilungen uns das Wasser abgraben. Wir sehen, dass es Transformationsabteilungen gibt und sehen, dass dort auch viel an Lerninitiativen, gerade auf Systemebene, also auf organisationaler Ebene oder Teamebene angestoßen werden. Wir sehen, dass IT- und KI-Abteilungen auch das Lernen immer mehr auch in dem Kontext übernehmen. Und ich glaube, dass wir wirklich an einem Scheideweg stehen. Wird es L&D in einer relevanten Position in der Organisation in der Zukunft geben oder nicht? Und ich würde es mir sehr wünschen, weil ich felsenfest an den Vorteil von einem Bereich glaube, der sich genau mit diesen Themen auskennt, also mit Fähigkeiten, mit Lernen auf allen Systemebenen, also individuell im Team und auch organisational. Aber dafür müssen wir auch was tun.
Das ist die perfekte Überleitung für uns.
Ich wusste, dass du das sagen würdest, aber eine Frage will ich trotzdem noch stellen.
Das ist gemein.
Nämlich die eine Frage, ob L&D sich ein Stück weit nicht auch selbst ein kleines Grab geschaufelt hat schon, in dem eben viele Aufgaben ja ausgelagert wurden, in dem gesagt wurde, ja, einerseits die Mitarbeitenden wissen eh besser, was sie lernen müssen, auch mit der eigentlich, ja, ein Stück weit auch damit, dass man sagt, selbstorganisiertes Lernen ist unser Ziel, dass man Führungskräfte stärker mit ins Boot geholt hat, dass sie die Personalentwicklung ihrer Mitarbeitenden vorantreiben. Also ist es vielleicht so ein Stück weit ein Weg gewesen, dass man jetzt sagt, ja, dann brauche ich jetzt L&D nicht mehr?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das eine notwendige Vorbereitung für die Zukunft war. Wir können die Komplexität in Organisationen ist gar nicht als L&D komplett beherrschen und für jeden wissen, was jeder zu jedem Zeitpunkt braucht. Also wir brauchen die Mitarbeitenden als selbstverantwortliche und selbstgesteuerte Lernende und wir brauchen auch die Führungskräfte mit an Bord. Aber wie jedes Orchester braucht es auch einen Dirigenten.
Gut, und ich glaube, jetzt schauen wir, was der Dirigent alles
sagt. Genau. Ich habe nämlich auch den Übergang natürlich gemerkt. Du hast gesagt, wir müssen jetzt eben auch was tun als L&D-Profession, um da eben nicht in der Versenkung zu landen. Und wir haben da eine Kategorie, die heißt ganz konkret. Und ich glaube, es brennt jetzt auch allen auf dem Herzen, wie können wir das konkret anstellen? Also was muss jetzt PE oder L&D oder wie wir es dann auch später nennen, tun, damit sie quasi in diese Rolle kommen, die du beschrieben hast, dass sie mehr im Blick haben, wie man die Organisation leistungsfähiger macht und trotzdem eben diese selbstorganisierten Lernenden beibehält. Also welche Schritte, würdest du sagen, müssen da jetzt unternommen werden?
Total spannend, Ich würde die Frage noch einmal einen kleinen Tick zurückschieben und ich würde gerne noch mal gucken, aus welcher Profession oder aus welcher Ausbildung kommen eigentlich unsere L&D-Leute und welche brauchen wir in der Zukunft? Mhm. Und dann können wir, glaube ich, super auf dem aufbauen und dann über die Aufgaben reden. So. Sehr schön, danke. Also, woher kommen denn im Moment L&Dler? Also zum einen sind es häufig Psychologen und Psychologinnen, Pädagogen und Pädagoginnen. Und dann haben wir vielleicht noch mal so ein bisschen Juristen, ein bisschen Betriebswirtschaft oder so dabei. Aber die Ursprünge sind, wie funktioniert Lernen? Pädagogik, pädagogische Psychologie etc. Ich glaube, dass wir in der Zukunft schon eine ganz andere Art von Menschen brauchen, also mit ganz anderen Kompetenzen. Ich glaube, dass wir viel mehr Soziologen und Soziologinnen in der Zukunft brauchen, die Systeme verstehen und viel mehr auch das Thema Betriebswirtschaft, also reden mit dem Business. Von Auftragsklärung über wirkliche Analyse von Wirksamkeiten. Und da ist dann häufig auch so eine gute forscherische Sicht ganz gut. Wie können wir denn Wirksamkeit erheben? Und da haben wiederum Soziologinnen durchaus einen guten Vorteil, weil sie sowas wirklich kennengelernt haben. Also wie messen wir auch etwas? Genau, ich glaube, dass wir also alleine schon, wie sich L&D vielleicht eben halt in C&T verändert, wir auch andere Leute mit anderen Backgrounds brauchen.
Mhm. Das heißt, du würdest sagen, das wäre eben ein wichtiger Schritt, sozusagen die Personalentwicklung in sich irgendwie diverser auch von Studienhintergründen oder Werkzeugen aufzustellen. Was wäre denn noch nötig? Welche Kompetenzen braucht es noch, damit die PE nicht untergeht in der Organisation und die Rolle, die du beschrieben hast? Du sagst ja eben auch, du hältst es für wahnsinnig wichtig, weil das eben Expertinnen fürs Lernen sind und es eigentlich schade wäre, würde das in Transformationseinheiten einfach verschwinden.
Total. Also, wenn wir mal sagen, wenn wir nochmal die Frage nehmen, welche Fähigkeiten schaffen wirklich Wert? Dann brauchen wir also weiterhin das Thema Fähigkeiten/Kompetenzen. Kompetenzmodelle, all das, was wir schon von früher wissen. KI aber ermöglicht es uns zum allerersten Mal, wirklich differenzierte Fähigkeiten und auch informell erworbene Fähigkeiten zu analysieren und auch anderen zugänglich zu machen, also darüber suchbar zu machen. Das ist etwas, was wir nie geschafft haben, wovon auch beim deutschen Qualifizierungsrahmen immer wieder Abstand genommen wurde, von wie messen wir informell erworbene Fähigkeiten. Wir können jetzt hervorragend KI nutzen als zum Beispiel Interviewer, um wirklich informell erworbene Kompetenzen zu erheben, und sie nutzbar und sichtbar für eine Organisation zu machen. Wie toll ist das denn bitte? Aber dafür brauchen wir eben halt Leute, die sowohl die KI können, als auch eben halt sich die Gesamtorganisation angucken. Und wir müssen nicht mehr mit diesen ganzen Kompetenzmodellen in Organisationen arbeiten, die alle nur eine Krücke waren, wo wir gesagt haben, wir brauchen 15 Kompetenzen und dann unterscheiden wir zwischen Beginner und Fortgeschritten und Experte, sondern wir können jetzt wirklich differenzieren, was braucht welche Stelle und wo haben wir welche Kompetenzen? Welche Kompetenzen haben wir nicht genug? Welche müssen wir noch ausbauen? Und jetzt fängt das an, mit KI zum ersten Mal richtig Spaß zu machen, sich über Kompetenzmanagement wirklich auszutauschen.
Du hast ja gesagt, es braucht dann aber noch die Menschen, die sozusagen die Daten auswerten und mit KI umgehen können, weil man könnte ja jetzt auch sagen, wenn die KI so viel übernehmen kann, auch an Interviews und so weiter, wird dann nicht doch irgendwie die PE zumindest geschrumpft? Also braucht es gar nicht mehr die Menschen dahinter? Oder wie würdest du das einordnen, in welche Balance könnten wir das bringen?
Na, ich habe jetzt nur mal ein Part rausgenommen. Also da ist ja noch viel, viel mehr dahinter. Wenn wir vielleicht eher so denken, dass wir über Skill-Based Organization vielleicht auch reden, wobei das im Moment gerade wieder eher abflaut. Ich glaube aber, es kommt nochmal wieder. Das so am Rande. Aber wenn wir so sehen, uns als Skill-Architekten, dann geht es ja auch viel darum, zu verstehen, was passiert auch außerhalb der Organisation, was sind Trends, was sind akute Thematiken, die kommen. Wir müssen uns in Gesprächen auch immer wieder schauen, was passiert intern bei uns. Wir müssen Auftragsklärung auch machen. Also schön, wenn zum Beispiel auch eine Skill identifiziert wurde als relevant. Aber wo muss sie denn dann ausgebildet werden oder kaufen sie von extern ein? Also ich glaube, es bleibt noch ganz viel auch, wenn wir über Kultur reden und Adaptionsfähigkeit der Organisation, es bleibt super viel noch für L&D, C&T übrig, Kultur auszubilden, im Gespräch zu bleiben, Strategien zu entwickeln, die für die dann auch die Kompetenzen entweder da sind oder die Strategien, die vielleicht auch nicht machbar sind, weil die Kompetenzen nicht so schnell ausgebildet werden können, wird es auch geben, weil der Mensch an sich als quasi Innovationstreiber und Adaptionstreiber von Organisationen immer wichtiger auch noch wird.
Ich würde mal noch zwei Buchstaben in den Raum werfen, nämlich H und R. wir reden ja immer über L&D und eigentlich ist L&D ja ein Teil der HR-Abteilung wiederum. Wobei,
muss das so sein?
Nee, das, genau das, danke. Das ist nämlich die Frage. Weil wenn wir dann wieder schauen, ich meine, klar, mit Arbeitsrechtlern, die arbeiten sehr breit in vielen Themen. Entgeltabrechner lässt sich relativ gut eingrenzen. Aber wenn du jetzt eben schon sagst, braucht man die Kompetenzen von extern oder entwickelt man sie intern, dann geht das ja alles Richtung, dann muss ein L&Dler auch mit einem Recruiter sozusagen sprechen. Also inwiefern sind das eigentlich noch getrennte Rollen? Oder inwiefern ist das nicht, muss das nicht auch stärker nochmal zusammengedacht werden?
Ich habe mir die Frage interessanterweise andersrum gestellt. Ist L&D, wenn wir sehen, wie wichtig Adaptionsfähigkeit für die Zukunft ist, als Unterabteilung von HR, nicht völlig fehl am Platz? Ist nicht Lernen eigentlich, und wenn wir nochmal an Peter Senge's Zitat denken, Lernen ist, und zwar schneller Lernen als der Wettbewerb, ist der einzige Wettbewerbsvorteil. Muss dann nicht Lernen ganz anders aufgehängt werden? Muss es nicht eigentlich ein Chief Learning Officer, worüber immer schon mal wieder geredet wurde, wirklich geben? Also, und da sieht man nämlich genau in dieser Frage ja auch so als Unterabteilung von HR, wo wir denn herkommen. Wir kommen von, ja, neben der Personalverwaltung machen wir jetzt auch mal ein bisschen Training, so in den 70er, 80er Jahren. Und ich glaube, das hat sich wahnsinnig gedreht. Also keiner von uns wird 10 Jahre inzwischen den exakt gleichen Jobs mit den gleichen Tätigkeiten machen. Selbst 5 Jahre nicht mehr, weil es sich einfach ändert. Lernen ist Bestandteil geworden, weil die Veränderung, also die Veränderungsgeschwindigkeit sich so erhöht hat. Und dementsprechend ist es für mich ein C-Level-Thema. Kriegen wir aber im Moment nicht hin, weil wir nicht beweisen können, dass wir wirklich so relevant sind.
Ja, oder ist das nicht dann im Prinzip die Entwicklung, das hast du ja vorhin gesagt, es werden einzelne Transformationsabteilungen wiederum gebildet und die bildet man dann aber halt ohne L&D, weil man deren Kompetenz dann nicht, ich sage jetzt mal, nicht ausreichend wertschätzt oder nicht sieht. Also ist das nicht dann eigentlich die Entwicklung, die Vorstandsebene übernimmt das Thema Transformation mit allem, was dranhängt und sieht aber L&D weiterhin als die können ja dann das E-Learning am Ende noch dazu erstellen.
Ja, das wäre sehr schade, aber ja, passiert so teilweise. Die Transformationsabteilungen, so wie ich sie zumindest erlebe, sind aber ganz häufig auch eher Projektmanagementabteilungen, wo Lernen muss man irgendwie mitdenken, aber nicht wirklich einen realen Wert darstellt. das halte ich auch für verkehrt. Nicht umsonst funktionieren die ganzen Transformationen ja auch häufig nicht, weil eben halt die Veränderung bei den Menschen stattfinden muss und Lernen dort zu kurz gedacht wurde. Also ich plädiere durchaus auch dafür, wenn man solche Transformationsabteilungen macht, dann wiederum sich auch Lernexperten mit reinzuholen und auch Veränderungsexperten. Also was bedeutet denn Veränderung für die Organisation, für Individuen und für Teams?
Das heißt aber, wie sieht dann deine Idealform aus? Es gäbe einen Chief Learning Officer, der Capability, ich kann das gar nicht aussprechen, Capability und Transformation.
Oder Adaptation.
Oder Adaptation. Ja. Sozusagen eine Abteilung dafür hat oder einen Mitarbeiterstamm dafür hat. Und dann gibt es noch die HR-Abteilung, die dann da drunter hängt.
Oder? Ja, lass uns doch mal so provokativ denken.
Oder der Vorständin.
Nee, aber lass uns doch mal so provokativ denken. Mhm. Also Recruiting, wir kriegen für viele Jobs jetzt schon nicht die Leute. Das heißt, wir müssen sie im Zweifel selber ausbilden. Das heißt, Lernen ist da meiner Meinung nach schon relevanter. Business Partner finde ich ein super wichtiges Thema auch. Also nah am Markt sein, aber wozu? Damit die Teams leistungsfähiger sind. Mhm. Können wir mal ganz grob unter Lernen vielleicht auch nochmal fassen. Also, was wäre denn wirklich mal, ich weiß nicht, ob es so kommt, aber ich finde das Gedankenexperiment so schön. Wenn wir Lernen nach oben stellen, also ein Chief Capability and Transformation Officer machen und das vielleicht auch gar nicht Lernen nennen, sondern wirklich Veränderung nennen, wo sich ja Lernen versteckt hinter, und HR zuarbeitet.
Ich finde es super.
Lass uns einfach mal wirken. Und würdest du sagen, das ist dann auch der Schlüssel, um im Wettbewerb schneller zu sein als die anderen?
Ja, also schneller sein heißt ja, adaptionsfähiger und innovativer zu sein. Und das werden, das sind menschliche Themen auch weiterhin, um mal KI nochmal ins Spiel zu bringen. Aber wir müssen uns als Organisation verändern, da spielt sicherlich eine KI, aber wir müssen uns auch als jeder einzelne Mensch verändern in einer Organisation. Und insofern glaube ich, dass wir das wirklich nur schaffen, so Tanker, wie wenn wir jetzt mal DAX-Unternehmen oder so nehmen, wirklich zu drehen und möglichst schnell zu drehen, wenn wir mit voller Kraft da reingehen. Und nicht, wenn L&D irgendwo als Unterabteilung von HR unter einem Chief Operation Officer oder so hängt. Da werden wir keine Power entfalten.
Gleichzeitig ist es ja schon so, dass zum Beispiel die Skill-Based Organization, von der du ja schon gesagt hast, gerade nicht mehr so, aber kommt wieder, wird ja meistens in der Regel von höchster Personalebene getrieben, weil das ja was Umgreifendes ist. Gleichzeitig spielt genau da ja, also ich meine, wenn es schon Skill heißt, L&D rein. Also ich frage mich so ein bisschen, ist es da nicht einfach am Personalvorstand oder Personalvorständin eben zu sagen, Capability and Transformation ist eben unser Thema und wir müssen einfach die Kompetenzen, die wir in den Leuten haben, die im Moment noch L&D heißen, stärker nutzen und stärker voranstellen, und das ist eben die Personalstrategie sozusagen, dass wir gar nicht unbedingt alles systemisch umkehren müssen, sondern dass es eine andere Wahrnehmung auf C-Level-Ebene von HR ist, vom CHRO.
Sicherlich auch ein Weg, aber es ist ja auch immer die Frage des Zeichens in die Organisation. Also transformieren wir uns als HR irgendwie im Kleinen und machen ein bisschen L&D ein bisschen irgendwie wichtiger, oder setzen wir mal wirklich ein starkes Zeichen, worum es denn eigentlich geht? Und wenn man sich jetzt mal anguckt, für wie viele Millionen teilweise kleine Startups gekauft werden, die außer ein paar klugen Köpfen nichts weiter haben, dann zeigt das schon, was eigentlich gute Mitarbeitende, und gut kann sehr differenziert werden, aber gute Mitarbeitende an zukünftig an Wert haben. Gab doch jetzt auch einen irgendwie KI-Manager, der von Google zu Meta oder umgekehrt gewechselt ist für ein aber witziges Gehalt. Es geht um Köpfe. Es geht um uns als Menschen. Und das ist wiederum was, was ich als Zukunft total spannend finde. Aber dafür müssen wir auch was tun.
Genau, und da will ich jetzt doch nochmal reinstechen. Da sind wir vorhin schon hängen geblieben. Also du hast schon einiges genannt an Kompetenzen. Und aber wenn ich mir jetzt nochmal konkret vorstelle, unsere HörerInnen finden dein Gedankenspiel auch super und würden das jetzt gerne morgen angehen. Mhm. Mhm. Chief Learning Officer oder Chief C&T oder C&A Officer. Go for it. Wie?
Ganz konkret.
Ich glaube, wir müssen zum einen deutlich beweisen, was unsere Leistung wert ist. Also weg von dem klassischen Aktionismus, dass wir irgendwie das nächste Tool ausrollen und das nächste Format irgendwie in die Organisation bringen und irgendwie heitle Stimmung. Ich habe ja gerade bei LinkedIn einen Post geschrieben, ist L&D die Hippies der Organisation?
Das habe ich gesehen.
So, also wir brauchen betriebswirtschaftliche Beweise dafür, dass wir wirklich eine Relevanz haben. Beschäftigt euch mit Wirksamkeit. Und da ein großer Appell und eine große Frage an die Zuhörerinnen: Wie viel eurer Zeit beschäftigt ihr mit? Mit Wirksamkeitsmessung? Lasst ihr zum Beispiel mal einen Testpiloten laufen und lasst daneben eine Kontrollgruppe, die keine Intervention bekommt? Wie messt ihr nach 3 Monaten wirklich die Umsetzungsstärke von dem, was passiert ist? Wie messt ihr den Impact, also nicht nur den Output und den Outcome, sondern den Impact auf die Organisation? Also wir müssen da viel, viel besser drin werden. Und das ist anstrengend und das kostet Zeit. Und ich würde gerade mal appellieren, um einfach mal eine Zahl zu rauszuhauen. Ein Tag in der Woche ist mit Wirksamkeitsmessung belegt. Also 20% unserer Arbeitszeit sollten im Moment mit Wirksamkeitsmessung mindestens belegt sein, um dann wirklich auch mal in Businessgespräche zu gehen mit den anderen Abteilungen. Also das ist das eine. Das zweite ist, wie gut sind wir wirklich schon selber im Nutzen von KI? Wir haben ja vorhin das Thema auch aufgemacht, Skill-Analyse, Skill-Findbarkeit, Auffindbarkeit etc. Wie sehr beschäftigt sich L&D damit schon? Und damit dann natürlich auch mal zu gucken, was kann weg? Also was sind quasi alte Zöpfe, wenn wir nochmal in die Vergangenheit gucken? Wie viel Trainingsmanagement machen wir? Das kann inzwischen locker outgesourced werden. Wie viel machen wir noch von dem Alten und was brauchen wir davon noch? Und da gibt es bestimmt auch was wir noch brauchen. Und wie schaffen wir uns aber Freiräume, um schon mal in die Zukunft zu gucken? Also Frühjahrsputz. Wir machen gerade, es ist März, Frühjahrsputz mal, was kann denn weg? Wäre eine sehr, sehr spannende Frage.
Würdest du denn sagen, du musst da überhaupt keine Namen nennen, aber das geht mir gerade immer als Frage im Kopf rum. Gibt es aus deiner Sicht schon Vorbildsorganisationen, die zumindest in diese Richtung denken und bei denen man spürt, dass eben Lernen oder die Lernabteilung eine höhere Relevanz hat und damit auch zu einer Leistungssteigerung beitragen kann? Würdest du sagen, es gibt eben schon so Piloten?
Das ist eine gute Frage. In Ansätzen ja, ohne jetzt einzelne nennen zu wollen, in Ansätzen haben einige schon verstanden, dass wir irgendwie systemischer auch werden müssen und auch L&D-Rollen differenzieren müssen. Also wir nicht mehr nur den oder die L&D-lerin haben, sondern es vielleicht unterschiedliche Rollen gibt. Also jemand, der sehr das Thema Wirksamkeit wirklich da eine Exzellenz drin hat, oder jemand, der super Strategien in Kompetenzen übersetzen kann. Jemand, der Kompetenzen gut aufnehmen, auffindbar machen kann in Kombination mit KI. Also wir werden jemand, der sich um Kultur kümmert, weil Kultur einfach ein großes Fundament ist, Kultur und Governance zum Thema Lernen. Ich glaube, dass es auch wirklich Zeit daran ist, nochmal auch zu gucken, müssen wir die Rolle von L&D nicht noch viel mehr ausdifferenzieren?
Und wenn du über Vorbilder nachdenkst, hast du dann aber im Prinzip immer Konzerne vor Augen, weil tatsächlich ist es ja immer noch so, dass wenn wir von L&D sprechen, in der Regel von einer Abteilung oder zumindest mehreren Mitarbeitenden sprechen, wenn wir auf Konzernebene sind. Wenn wir jetzt aber in den Mittelstand schauen, dann gibt es da ein paar Personaler und da muss die Personalentwicklung irgendwie so mitgedacht werden. Also ist die Frage der Rolle nicht eigentlich irgendwie was, was man auf Konzernebene sehr gut spielen kann, weil da einfach viel mehr Ressourcen sowieso vorhanden sind? Und müsste man dann sagen, für den Mittelstand muss man jetzt sowieso einen Neustart wagen und sagen, das wird halt auch niemals so funktionieren, wenn L&D von vornherein praktisch gar nicht als Rolle mitgedacht wird?
Also natürlich haben Konzerne mehr Ressourcen. Die müssen aber auch ein größeres Schiff bewegen. So, also insofern hat das so seine Vor- und Nachteile. Ich kenne kleine Organisationen, wo das nicht L&D heißt, aber wo die Geschäftsführung genau diesen Anspruch schon von vornherein hat. Und dann vielleicht eine Person hat, die irgendwie unterstützt, aber die eigentlich schon so ein Chief Capability and Transformation Manager in der Geschäftsführung eigentlich etabliert haben, ohne es so zu nennen. Ich glaube, das hat in dem Falle dann viel mit Haltung, mit Ansprüchen an sich, mit Ansprüchen an die Belegschaft zu tun. Und wir sehen gute erste Ansätze. Aber du hast selbst gesagt, Peter Senge hat das schon vor Jahren, dieses Zitat geschrieben, und es kommt jetzt so ganz langsam an, weil unser System an L&D, so wie wir es machen, einfach genau jetzt uns an den Scheideweg bringt. Wird es L&D überhaupt noch geben? Und wenn ja, in welcher Form?
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, eigentlich soll es ja nicht mehr geben, sondern es wird nämlich ganz neu aufgehen. Und dann gibt es dieses L&D, wie wir das so klassisch sehen, die dann so ein paar Trainings zusammenstellen, einen schönen Katalog und die Time im Training messen, gibt es dann tatsächlich nicht mehr.
Ja, also ich hoffe, dass wir da schon ein Stück weiter sind. Aber genau das wird es nicht mehr geben, natürlich nicht. Es wird sicherlich immer noch den Aspekt des Lernens und des Lernökosystems und sowas, also das Bereitstellen von Lernumgebungen geben. Aber darüber müssen wir was aufsetzen. Also darüber muss was sein. Und das ist nämlich genau diese organisationale Leistungsfähigkeit, an der wir uns orientieren müssen.
Und jetzt muss ich gerade nämlich ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, im Prinzip hast du mit deiner rhetorischen Frage selbst die Abschlussfrage gestellt. Aber dann würde ich da jetzt noch mal einen Schritt weitergehen, oder wir sind ja so flexibel im Kopf, dass wir jetzt einfach noch eine andere Frage stellen, die damit zu tun hat. Also wenn wir festhalten, das ist jetzt Handlungsbedarf und in deiner Vision stellt sich L&D eben neu und anders auf, dann wäre jetzt meine Abschlussfrage, die du kurz und knackig beantworten darfst, nochmal die: Warum ist jetzt gerade dieser Zeitpunkt eines Scheidewegs und warum gilt es jetzt, dass L&D handelt, um nicht zu verschwinden?
Weil die beschleunigte Veränderung nicht nachlässt, weil wir in einem fundamentalen Umbruch von Prozessen und Strukturen in Organisationen mit KI zum Beispiel sind, aber auch von Märkten. Projekten, von Angeboten, von neuen Jobs, die kreiert werden. Und die Frage ist, wie schaffen wir es damit, Schritt zu halten? Und entweder findet L&D die Lösung dafür oder es wird jemand anders tun.
Und möchtest du, das ist jetzt so ein kleiner Zusatz, noch einen Appell anhängen an die L&Dler, wenn sie denn morgen im Unternehmen überlegen, wie sie das jetzt angehen?
Seid mutig, seid experimentell und seid im Dialog mit dem Business, was es wirklich, wirklich braucht. Und versucht nicht, eure Angebote wie Sauerbier anzupreisen, sondern guckt, dass ihr aus dem Business heraus entwickelt und seid neugierig und entwickelt euch selbst weiter. Ich glaube, wenn wir das als Vorbild schaffen, dann schaffen und wir unsere Transformation schaffen, dann können wir auch jeden anderen in der Organisation beraten, weil wir dann die Transformationsexperten sind.
Das stimmt natürlich. Das ist ja eine doppelte Transformation, der Wahnsinn, Nele. Damit würde ich sagen, können wir das Gespräch jetzt aber schließen. Also vielen, vielen Dank. Das war jetzt tatsächlich mal, ich glaube, eine andere Art von Podcast, so aus so einer Metaperspektive draufzuschauen, worüber wir sonst immer sprechen. Und ich bin sehr gespannt, ob sich deine Vision irgendwann einlösen wird. Wir sind ja alle noch sehr jung und werden es mitkriegen.
Definitiv, ich freue mich.
Okay, dann hab noch einen schönen Tag.
Vielen Dank, Nele.
Ihr auch, danke.
Ja, ich glaube, eines ist nach diesem Podcast klar geworden. Wir müssen jetzt über einiges nachdenken und vor allem die L&D-Profession. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, ob wir das Ganze irgendwann anders nennen, ob es anders aufgestellt ist, anders aufgehängt innerhalb der Organisation. Und einen Punkt fand ich auch wieder interessant, denn das hört man immer häufiger, dass PE sich noch viel stärker aus dem Business heraus entwickeln muss, also schauen, was wirklich auch businessseitig relevant ist. Und noch ein Gedanken, den ich auf jeden Fall mitnehme, ist diese Frage, ob wir nicht mehr auf organisationale Leistungsfähigkeit im Moment schauen müssten, statt eben den Fokus zu stark auf die individuelle Seite zu setzen.
Ja, und dabei auch natürlich wieder die Frage, wenn wir dann Maßnahmen ergreifen oder wenn wir die Richtung ändern, eine strategische Neuausrichtung angehen, immer gucken, ob das Ganze auch wirklich wirkt. Und da hat ja Nele Graf sogar gesagt, am besten einen Tag in der Woche reservieren für Wirksamkeitsmessung. Das ist natürlich mega spannend, was da dann dabei rauskommen würde, wenn wir das alle tatsächlich machen. Auch für uns, finde ich.
Ja.
Kennen wir auch immer mal. Wir gucken natürlich so auf unsere HörerInnenzahlen und so und welche Resonanz wir so schaffen. Aber auch bei uns, finde ich, ist es immer wieder interessant zu sehen, was da für Erkenntnisse rauskommen, wenn man die Daten dann alle nutzt.
Und insgesamt finde ich, ist das für uns alles ein gutes Zeichen, denn wenn viel zu tun ist, dann gibt es für uns auch viel zu berichten. Und ich glaube nicht, dass die Herausforderungen in der Zukunft abnehmen werden. Insofern finde ich das eigentlich alles super, dass sich da gerade so viel bewegt oder bewegen sollte.
Ich glaube aber auch nicht, dass uns die Themen für den Podcast oder für unser Magazin jemals ausgehen werden.
Das glaube ich auch nicht.
Vielleicht nicht L&D heißt, mal gucken. Aber ich glaube, wir haben rundum viele Themen, die wir weiterhin für euch natürlich vorstellen können.
Genau, und ich finde, wir haben jetzt sehr viel Komplexes behandelt, wie natürlich immer, aber auch viel in die Zukunft geschaut und geschaut, was wir so machen müssen. Und jetzt würde ich aber eine Checkout-Frage wählen, die mal ein bisschen mehr im Hier und Jetzt ist und vielleicht mit weniger komplexen Themen.
Checkout.
Christina, worauf freust du dich denn gerade?
Weniger komplex, okay. Ja, klar, ganz einfach. Ich bin ja jetzt von der LearnTech zurück und es war dann doch wie immer halt auf Messen super schön, dass ich viele Leute sprechen konnte, gleichzeitig aber auch natürlich am Ende immer ein bisschen anstrengend. Und ich habe jetzt einen schönen Plan fürs Wochenende, wo ich zwei Freundinnen mal in Berlin treffen werde. Das heißt, vielleicht wird es dann auch wieder so am Ende. War super schön, aber auch ein bisschen anstrengend da hin und zurück und so. Aber darauf freue ich mich jetzt sehr. Und du?
Ich freue mich tatsächlich auch auf ein ruhiges, entspanntes Wochenende. Und ich freue mich, das darf man ja immer nicht so laut sagen, dass es nicht so warm ist derzeit. Es macht mich extrem glücklich, bei frischer Luft einfach mal einen Spaziergang zu machen und nicht zu denken, dass ich schon wieder schwitze oder es irgendwie so wahnsinnig drückend ist.
und worauf ihr, liebe HörerInnen, euch freuen könnt. Was war das jetzt wieder für eine Überleitung, oder?
Wahnsinn.
Worauf ihr euch freuen könnt, ist natürlich unser Magazin, an dem wir gerade noch fleißig arbeiten, das dann Ende Mai erscheinen wird, auf die nächste Folge, die hoffentlich dann schon in einer Woche wiederkommt vom Podcast. Und natürlich, wenn ihr zwischendrin auf dem Laufen bleiben wollt, könnt ihr gerne auf unser Newsportal neues-lernen.org schauen oder auf unserem LinkedIn-Kanal mit uns aktuell bleiben.
Insofern bis dahin liebe Grüße und genießt hoffentlich auch ein entspanntes Wochenende. Tschüss.
Auch wenn es regnet und kalt ist, wenn
wieder. Genau, und diese Folge am Dienstag rauskommt und es noch ein bisschen dauert, bis das nächste Wochenende folgt. Sag's jetzt wisst mal, ihr, wann wir die Folge aufgenommen haben.
Sag genau. Nochmal.
Also macht's gut. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Neues Lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Machen wir das jetzt weg am Ende, oder?
Nö, warum? Ist doch einfach nur ehrlich.